Abschnitt, den wir heute durchmachen, ist die Sintflut. Und das ist so eine richtig, richtig krasse Geschichte. Das war nicht so nett, wie es in den Kinderbüchern, in den Kinderbibeln dargestellt ist. Ich lese zurzeit relativ viel da drin. Ich habe euch mal ein Beispielbild mitgebracht. Das ist nicht Realität, ne? So der lachende Mose und die glücklichen Tiere, alle auf der Arche. Ah, Noah, danke, natürlich. War ein Test, ob ihr wach seid. Du kannst auch das nächste Bild reinmachen. Das ist ein interessantes Problem, gell? Aber diese Bilder, diese Kinderbibelbilder, die sind kindgerecht, natürlich, aber die Realität hat eher anders ausgesehen. Eher so, wie es ein Künstler auf dem nächsten Bild dargestellt hat. Schon ein bisschen ein älteres. Oder kannst du auch das nächste reinmachen? Dein Abschnitt. Also es war krass. Es war furchtbar. Es war brutal. Noah mit seiner Familie, die waren nicht so glücklich auf der Arche, sondern es war furchtbar. Da sind die Leichen vorbei geschwommen. Die haben Angehörige verloren, Familie, Bekannte, war eine sehr traurige Zeit. Und dann waren natürlich eingesperrt mit all den Tieren, war auch nicht bequem, viel Pupu. Der Anlass für die Flut, haben wir gelesen letztes Mal, war die Bosheit der Menschen. Und die Flut ist Gottes Gericht deswegen. Und wir werden gleich in den Text springen, aber ich möchte euch so ein paar Fragen mitgeben zu dem Thema, wenn wir über Gericht sprechen heute. Wie fühlst du dich bei dem Gedanken dran, dass Gott richtet? Findest du das fair? Findest du das richtig? Fühlst du dich wohl bei dem Gedanken? Oder fühlst du dich eher unwohl dabei? Hast du eher ein Problem damit? Warum? Und wie weit darf Gott gehen in seinem Gericht? Darf Gott Leben nehmen? Darf Gott die Todesstrafe verhängen sozusagen? Wie es hier in der Flut tut? Krasse Stelle. Und ich möchte euch auch ermutigen, während wir hier lesen, dass ihr das auch beobachtet und Gottes Gnade in dem Gericht seht. Das sehen wir eigentlich in allen Gerichten Gottes in der Bibel. Gott, unser Schöpfer, ist heilig und er ist gerecht. Und ich schätze das an ihm eigentlich, weil das macht ihn erst anbetenswürdig. Also einen ungerechten Gott könnte ich nicht anbeten oder verehren. So einen Gott, der sagt, hey, das ist mir alles egal. Ist mir egal, wie du lebst. Ob du so lebst, wie Hitler gelebt hat oder wie Franz von Assisi gelebt hat. Alles egal, ob du ein Killer bist oder ein Wohltäter, ist mir egal. Ist letztendlich gleichgültig. Hey, alle kommen in den Himmel, alles ist eins. So einen Gott könnte ich nicht verehren. Gleichgültigkeit im Angesicht von Bosheit und Leid und Mord und Folter und Vergewaltigung und Betrug und Lüge, das ist Grausamkeit, das ist nicht Liebe, das ist unbarmherzig. Der Gleichgültige selbst ist eigentlich böse. Aber unser Gott ist nicht gleichgültig, unser Gott ist gerecht. Und sein Gericht ist ein Ausdruck von seiner Gerechtigkeit, aber auch ein Ausdruck seiner Liebe. Unser Gott hat das Herz eines Vaters. Und Leute, wenn jemand meine Kinder anrührt, wenn jemand meinen Kindern was Böses tun will, dann bekommt das mit mir zu tun. Dann will ich sie ganz instinktiv beschützen. Das ist mein Vaterherz und das ist auch Gottes Herz. Und wir haben einen Gott, der nicht abgehoben ist, weit weg von uns, sondern ein Gott, der sehr involviert ist im Leben seiner Kinder. Und dem ist tief betrübt, wenn hier Bosheit ist auf der Erde, wie wir hier lesen. Gott ist ein heiliger, gerechter Richter. Auf der anderen Seite wissen wir aus Gottes Wort, dass Gott liebevoll ist. Er ist die Liebe in Person. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Und so, wenn wir Gottes Gnade im Gericht sehen, Gottes Gnade ist auch der Ausdruck seiner Liebe. Gott liebt jeden Menschen. Gott liebt dich ganz persönlich, leidenschaftlich. Er hat dich gemacht. Er hat dich gewollt. Und er hat dich geliebt von Anfang an, seit dem Tag, noch bevor du geboren wurdest. Und er wird nie aufhören, dich zu lieben. Er wird dich immer lieben. Nicht, weil du so liebenswert bist übrigens, sondern einfach, weil er die Liebe ist. Das ist, wie er ist. So wie wir Eltern unsere Babys auf einem viel niedrigeren Level natürlich, wie wir unsere Babys geliebt haben, noch bevor die irgendwas geleistet haben. Ich kann nur von mir reden. Ich war in meine Babys verliebt, die erste Sekunde, wie ich sie gesehen habe. Und ich habe sie versorgt. Ich habe sie getragen. Ich habe sie behütet. Und das ist Gnade. Unverdiente Gunst. Also wir werden die Sintflut sehen als Ausdruck, einen krassen Ausdruck von Gottes Gericht über böse Menschen. Aber wir werden auch die Arche sehen als Ausweg aus diesem Gericht, als einen Ort der Gnade. Und die Frage, die wichtigste Frage heute Morgen ist natürlich, wo siehst du dich persönlich in diesem Bild? Noah hat die Arche über 100 Jahre lang gebaut. Also Gott war sehr geduldig. Auch das sehen wir in jedem Gericht Gottes, seine Geduld. Aus 2. Petrus Kapitel 2 wissen wir, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Also Noah hat gepredigt, während er hier an der Arche gebaut hat. Er hat Umkehr gepredigt. 100 Jahre lang oder mehr. Und da waren Leute, die haben ihre Faust gegen Gott geschüttelt. Und die haben den Noah ausgelacht und verspottet. Es hatte noch nie zuvor geregnet. Was, du baust ein Schiff, was, es wird regnen. Gott soll das tun. Und dann gab es ein paar wenige, seine engste Familie, die auf Gott und Noah, seinen Propheten, gehört haben. Und die haben dann wahrscheinlich mit ihm gebaut. Und die sind mit ihm in die Arche. Ein Glaubensschritt. Die sind übrigens in die Arche, werden wir sehen, eine Woche bevor es zu regnen begonnen hat. Es war ein absoluter Glaubensschritt. Und sie sind gerettet worden. Und wieder die Frage, wo siehst du dich in diesem Bild? Bist du der Zweifler, der Spötter, der da sagt, Gott, wie kannst du? Oder bist du der, der vertraut, der einsteigt? Wir sehen was Ähnliches übrigens in allen Gerichtshandeln Gottes. Also ich habe gedacht an 4. Mose Kapitel 21, kennt die Stelle wahrscheinlich, Jesus hat sie in Johannes 3 erwähnt, diese Stelle, wo Israel wieder mal gegen Gott rebelliert hat und Gott hat Schlangen ins Lager gesandt und die Bisse dieser Schlangen waren tödlich. Das war Gottes Gericht in dem Moment. Und die Leute haben zu Mose geschrien, haben gesagt, Mose, bitte für uns. Und Mose ist zu Gott gegangen und Gott hat ihm gesagt, Mose, mach eine Schlange aus Bronze. Schlange, ein Bild für das Böse, für Sünde. Bronze in der Bibel immer das Metall, das Gericht symbolisiert. Also mach dir eine Schlange aus Bronze und häng die an so eine Standartenstange, wo die Israeliten ihre Wimpeln drauf hatten. Also eine Schlange auf einem Kreuz. Und Gott hat gesagt, jeder, der auf diese Schlange auf dem Kreuz sieht, dieses Bild, die Sünde, die gerichtet wird am Kreuz, jeder, der im Glauben da drauf schaut, der wird geheilt werden. Krass. Und ich bin mir sicher, da waren Leute, die gebissen wurden von Schlangen, die lagen da, hatten Schmerzen, waren am Sterben. Und irgendein Bruder oder eine Schwester ist zu ihnen hingekommen und hat gesagt, hey du, Gott hat gesagt, Mose soll eine Schlange aufstellen hier in Mitte des Lagers. Komm, schau einfach auf diese Schlange am Kreuz und du wirst gerettet werden. Und ich bin mir sicher, da gab es einige, die gesagt haben, boah, das verstehe ich nicht. Wie soll das funktionieren? Einfach weil ich im Glauben auf diese Schlange schaue, ach, das wird nichts bringen. Und da gab es vielleicht Leute, die gesagt haben, boah, das ist zu einfach. Was, nur schauen und ich bin gerettet? Gibt es keinen anderen Weg? Und da gab es wahrscheinlich Leute, die sind gestorben, während sie diskutiert haben und sich gesträubt haben gegen Gottes Weg. Aber dann gab es andere, die geglaubt haben und geschaut haben und diese Rettung Gottes angenommen haben und sie wurden gerettet, sie wurden geheilt. Wo bist du in diesem Bild? Die Arche, die Schlange am Kreuz sind natürlich alles alttestamentliche Bilder auf Jesus hin und das, was er für uns getan hat. Jesus hat unsere persönliche Schuld am Kreuz getragen. Und er hat unsere Sünden beglichen. Und wenn wir das im Vertrauen für uns persönlich annehmen, dass es für uns war, wenn wir uns ihm anvertrauen, dann werden wir gerettet aus der Entfremdung von Gott, dann werden wir gerettet aus dem Gericht, aus der Verdammnis, dann wird unsere Beziehung mit Gott geheilt und wir werden versöhnt. Wie stehst du zu Jesus? Das ist die allerwichtigste Frage in deinem Leben. Die Bibel sagt uns, Jesus wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Glaubensbekenntnis, bekennen wir das. Und wir werden alle vor ihm stehen eines Tages als unseren Richter und wir werden Rechenschaft vor ihm ablegen für unser Leben. Was wir gelebt haben, wie wir gelebt haben, was wir geglaubt haben vor allem auch. Und Petrus sagt uns, dass in den letzten Tagen, also in unserer Zeit, dass Spötter aufstehen werden, die ein gottloses Leben leben und die sagen werden, wo ist seine Ankunft? Und dann gibt es andere, die bekehren sich zu Jesus als ihren Retter und Herrn. Zu welcher Gruppe gehörst du? Also wenn wir hier über Gericht und über Rettung sprechen, ist das die wichtigste Frage. Nicht, ob du 100% alles verstehen kannst, warum und wieso, so, oder ob alle Tiere in die Arche gepasst haben und warum Gott die Tiere mit den Menschen gerichtet hat. Die wesentliche Frage ist, lässt du dich retten? Amen. Denk darüber nach heute. Lass uns lesen, wir fangen mit Gnade an. Im Vers 8 nochmal, da haben wir gelesen, Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Nicht, weil er sündenlos war, nicht, weil er perfekt war, aber er hat ein gottesfürchtiges Herz. Ich glaube, Noah war ein Mann wie David, der auch bei Wahn nicht vollkommen war, aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat ein Herz nach Gott und deswegen hat Gott ihm Gnade geschenkt. Du musst nichts leisten, um von Gott angenommen zu werden. Du musst dich nicht zu Gott hinverdienen. Dieses religiöse Hamsterrad, das ist ja aufreibend, so zu leben. Nee, du brauchst nur einfach dein Herz für Jesus öffnen, annehmen, was er für dich verdient hat, dich beschenken lassen, dich hingeben, eintreten im Vertrauen auf Jesus in der Beziehung mit Gott. Es ist einfach, es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Nicht weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Vers 9 lesen wir, dies ist die Geschlechterfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er perfekt war, dass es heißt, er war perfekt. Noah lebte mit Gott. Ich glaube, das ist der Schlüssel hier. Noah lebte mit Gott. Und ich glaube, auch diese Reihenfolge hier ist wichtig, dass der Vers 8 vor dem Vers 9 kommt. Ich glaube, Noah hatte zuerst Gunst bei Gott. Er hatte zuerst Gnade von Gott und er lebte aus dieser Gnade mit Gott und das hat ihn verändert. Und dadurch wurde er erst zu einem gerechten Mann, zu einem untadeligen Mann. Und so funktioniert das auch für uns. Wir können uns nicht selbst aus eigener menschlicher Kraft irgendwie krampfhaft reformieren oder zu Gott hinarbeiten damit. Nee, Gott schenkt uns Gunst, Gott schenkt uns Gnade. Du darfst in Beziehung mit Gott leben. Du kannst in Beziehung mit Gott leben, wenn du willst. Und das ist wunderbar und das prägt uns und das verändert uns. Und ich denke, wir alle, die wir mit Jesus gehen, wir können bezeugen, dass wir das erlebt haben. Es gibt noch sehr viel zu ändern bei mir, aber ich weiß, ich bin auch nicht mehr derselbe wie vor meiner Bekehrung zu Jesus. Ich war ein furchtbarer junger Mensch, sehr aufbrausend, sehr zornig, sehr unbeherrscht, bin ganz oft explodiert, habe viele Leute verletzt, besonders meine Familie, und mir selbst das Leben schwer gemacht dadurch auch natürlich. Und dann kam Jesus in mein Leben und ich habe Frieden mit Gott gefunden, durch ihn. Und irgendwann ist mir aufgefallen, hey, du bist schon lange nicht mehr explodiert. Das war ein tägliches Ereignis übrigens früher. Und mir ist aufgefallen, wow, da hat Gott, ohne dass ich mich irgendwie groß angestrengt habe oder darüber nachgedacht habe, da hat Gott mich verändert. Ganz natürlich. Und das ist wunderbar, das ist Lebensqualität. Das ist die Lebensqualität eines ewigen Lebens in Gemeinschaft mit Gott. Er prägt uns, er ändert uns. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und das ist so unerträglich für Gott, wie wenn jemand deine Kinder misshandelt. Das ist auch unerträglich für dich. Noch viel mehr für ihn, weil er ist heilig, er ist perfekt und wir sind es nicht. Ich glaube, wir haben gar keine Ahnung, wie sehr Sünde Gott zuwider ist und wie sehr es ihn beleidigt, wie sehr Sünde sein heiliges Wesen verletzt. Ich glaube, wenn wir das wirklich klar sehen würden, dann würden wir unsere Sünden nie mehr irgendwie so kleinreden oder leichtfertig nehmen. Und das ist die Lektion Nummer 1 eigentlich. Wenn wir über Gottes Gerichtshandeln reden, ist, dass uns die Tatsache bewusst ist, dass unser Gott ein persönlicher Gott ist. Wir haben einen persönlichen Gott. Nicht irgendwie so eine esoterische Energie, die im Universum herumschwebt, im Kosmos schwebt. Nee, er ist eine geistliche Person. Er ist eine wunderbare Person. Eine reine, heilige, perfekte, gute, liebevolle Person. Und er hat einen Charakter. Er hat einen Willen. Er hat eine klare Vorstellung von dem, was gut ist und dem, was böse ist. Es entspricht seinem Charakter. Sein heiliger Charakter ist eigentlich der Maßstab für gut und für böse. Und die Bibel ist deswegen voll von moralischen Aussagen. Und ich habe mir letzte Woche so die Frage gestellt, was mag Gott? Und was mag er nicht? Also jetzt nicht so abstrakt, allgemein, ja, Gott mag das Gute und er hasst das Böse. Ich habe gedacht, ich möchte das nochmal nachstudieren, ganz praktisch, ganz konkret. Und ich habe das mal in meine Computerkonkordanz eingegeben, das ist mein Computerprogramm gefüttert damit. Einfach mal alle Aussagen darüber, was Gott liebt oder was ihm wohlgefällt, woran er gefallen hat, solche Aussagen. Und mir alle Aussagen ausgeben lassen, wo ausgesagt wird, dass Gott etwas hasst oder dass er zornig ist über etwas oder was ihm ein Gräuel ist. Das ist so eine Phrase, die wir oft im Alten Testament sehen. Und ich habe mir einfach mal alle diese Verse ausgeben lassen. Ganz praktisch, was liebt Gott, was hasst Gott? Ist ein tolles Studium übrigens. Ich möchte es empfehlen, dass es mal persönlich macht. Das ergibt ein wunderbares Bild von einer wunderbaren Persönlichkeit, die liebenswert ist, die schätzenswert ist, die anbetenswert ist. Und ich kann heute nur so ein paar Auszüge euch mitgeben. Ihr müsst ja nicht mitlesen. Ich lese euch einfach mal so ein paar viele Bibelstellen vor. Aber bleibt nicht an der Detail hängen, sondern seht so dieses gesamte Bild. Bild unseres persönlichen Gottes. Das Erste, was wir lesen können, ist, dass Gott Götzendienst hasst. Also wenn wir anderen Göttern dienen. Und er hasst es, weil es uns versklavt. Götzendienst, wenn irgendetwas anderes uns wichtiger ist als Gott in unserem Leben. Wenn wir für irgendetwas anderes leben als für ihn. Wenn wir unser Leben um irgendetwas oder jemanden anderen ausrichten. In Jeremia 44, Vers 4 zum Beispiel sagt er, tut doch nicht dieses Gräuel, den ich hasse. In Sprüchen 8, Vers 17, da ist von der Weisheit Gottes die Rede und er sagt, ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Und das hat mich an das erste Gebot der 10 Gebote erinnert. Du sollst Gott lieben, Jesus hat es so zusammengefasst, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder in Johannes 15 hat Jesus gesagt, bleibt in meiner Liebe. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten und auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Deswegen gibt Gott uns Gebote und Verbote zum Guten. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben, das steckt schon in dem Wort drin. Und das ist sein Herz. Oder Micha 6, Vers 8. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Und dann 5. Mose 18, Vers 10. Da steht, es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, also seine Kinder verheizt. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt, so ein guter Esoteriker, würden wir heute sagen. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und ein zweites ist, Gott hasst nur rein äußerliche Religiosität, wenn wir nicht mit dem Herzen dabei sind. Er sagt das in Jesaja, er sagt das in Amos 5 zum Beispiel, da steht, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Oder Sprüche 15, Vers 8, das Opfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn, aber das Gebet der Aufrichtigen ist sein Wohlgefallen. Und Gott hasst es, wenn wir ihm so das Minderwertige, das Überbleibsel geben. Falsche Prioritäten in unserem Leben. In 5. Mose 17 sagt er, du sollst dem Herrn, deinem Gott, kein Rind oder Schaf opfern, an dem ein Makel ist. Irgendetwas Schlimmes, denn ein Gräuel ist das für den Herrn, deinen Gott. Das offenbart dein Herz. Und er möchte dein Herz. In Amos 6, Vers 8 spricht Gott über Stolz. Und über Materialismus. Und er sagt, ich verabscheue den Stolz Jakobs. Seine Paläste hasse ich. Sprüche 16, Vers 5. Ein Gräuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand darauf, er bleibt nicht ungestraft. Und wir können natürlich an Römer 1 denken in dem Zusammenhang. Vers 18 wird gesagt, es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Es hängt ja zusammen, ein gottloses Leben ist eigentlich nur die Konsequenz und ein Indiz für ein gottloses Leben, also ein Leben ohne Gott. Genauso wie ein heiliges und gerechtes Leben die Folge ist der Beziehung mit dem Heiligen, mit dem heiligen, gerechten Gott. Und dann spricht er hier weiter in Römer 1. über Dinge, die ihm nicht gefallen, Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreitung übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttätige, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Auf der anderen Seite lesen wir in Hebräer 13, Vers 16, das Wohltun und das Mitteilen, also Teilen und Gutes tun, das vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohl gefallen, das gefällt ihm. Sacharja 8, Vers 17, und sinnt nicht keiner von euch in eurem Herzen auf das Unglück des anderen und falschen Eid liebt nicht, denn all dieses ist es, was ich hasse, spricht der Herr. Also wir sehen hier schon in diesen Dingen, Gott setzt ganz tief an, in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Sprüche 6, Vers 16 und die folgenden. 6 Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Wer Lüge vorbringt als falscher Zeuge. Und wer freien Lauf lässt, den Zank zwischen Brüdern. Jesaja 61, denn ich, der Herr, liebe das Recht. Gott liebt Gerechtigkeit. Sprüche 15, Vers 9, ein Greuel für den Herrn ist der Weg des Gottlosen. Wer aber Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er. Ein Greuel für den Herrn sind die Anschläge des Bösen. Wieder Gedanken, aber rein vor ihm sind freundliche Worte. Es gefällt ihm. Sprüche 17, Vers 15, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Greuel für den Herrn sind sie alle beide. Kolosser 3, Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Sprüche 12, ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. In dem Zusammenhang, in Malachi 2, Vers 16, sagt Gott, ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Mann, all das Leid, das Scheidung bringt. Und wir wissen, die Ehe ist ein Bild zwischen Christus und der Gemeinde, dieser Liebesbeziehung. Gott sagt, ich hasse das. Und Scheidung ist leicht gemacht heute in unserer Gesellschaft. Es ist einfach, wird auch oft leicht genommen. Leider auch von so vielen Christen. Hey, das soll gar keine Option sein für uns. Vokabel sollten wir aus unserem Vokabular streichen. Wenn du verheiratet bist, dann kämpfe um deine Ehe. Und Leute, lasst uns mitkämpfen mit dem Christoph. Ich schätze das so, sein Herz, seine Ehrlichkeit, auch seine Gebrochenheit darüber. Lasst uns mitkämpfen. Und kämpf nicht für dich, dass es besser wird oder einfacher wird für dich. Das ist wieder die falsche Motivation. Kämpfe zur Ehre Gottes. Ist vor allem eine Sache zwischen dir und Gott und gar nicht zwischen dir und deinem Partner. Wir haben einen Bund. Dreierbund. Und ich will dich ehren. In meinem Leben, mit meiner Ehe. Das soll unser Herz sein. Gott spricht auch über Reinheit. Reinheit gefällt dem Herrn. Auch sexuelle Reinheit. Epheser 5, Vers 3 spricht er davon. Unzucht oder Hurerei ist eine andere Übersetzung aber. Und alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Und Jesus spricht wieder vom Herzen. Er sagt, es fängt wieder im Herzen an. Er sagt, wenn du einer Frau einfach mit diesen lustvollen Gedanken hinterher guckst, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du schon Ehebruch begangen in deinem Herzen. Gilt übrigens auch für Mord, sagt er, wenn du jemanden hast in deinem Herzen, dann bist du eigentlich schon ein Mörder geworden. Vielleicht bringst du ihn gleich um, aber vielleicht fängt es an mit Rufmord. Das ist auch eine Art von Mord, mit diesem schlechten Reden und so weiter und so fort. Das fängt im Herzen an. Weil in Epheser 5 auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Wenn wir über Unzucht reden, auch Geschlechtergrenzen verwischen. Wenn Männer wie Frauen auftreten und Frauen wie Männer. Das ist Gott ein Gräuel. In 5. Mose 22, Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen, denn jeder, der dieses tut, ist ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott. 3. Mose 18, bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt, ein Gräuel ist es. Keine populären Verse heutzutage. Sprüche 28, Vers 9, da spricht Gott über Scheinheiligkeit und Heuchelei. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet ist sogar ein Gräuel, steht da. Wieder was Positives als Ausgleich. Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und Galater 5, Vers 22, natürlich die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude und Friede und Langmut und Freundlichkeit und Treue, Güte, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das macht Gott Freude. Unglauben stört Gott gewaltig. In 1. Korinther 10 spricht er von den Ungläubigen, von den Rebellen in der Wüste. Und er sagt, an den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden durch Gottes Gericht. Hebräer 10, Vers 38, da steht, mein Gerechter aber wird durch Glauben leben. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. In Hebräer 11 haben wir über Henoch gelesen, an seinem Glauben heißt es dort, hatte Gott Wohlgefallen. Oder Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Also so ist unser Gott. Man kriegt so ein schönes Bild wirklich, wie heilig, wie rein, wie wunderbar er eigentlich ist. Er freut sich an dem Guten, an dem Wohlgefälligen, an dem Vollkommenen und er hasst das Böse. Frage an dich persönlich ist, hast du immer so gelebt? Gut und wohlgefällig und vollkommen. Hast du immer so gedacht? Das ist auch so eine Sache, wenn wir Gott betrachten und seinen Charakter, dann erkennen wir auch, wie sehr wir zu kurz fallen. Gottes Maßstab ist sehr hoch. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Oh, wenn das der Maßstab ist, dann falle ich zu kurz. Seht, ich habe früher immer gedacht, ja, ich bin ein Christ, Gott wird mich schon annehmen, ich bin ein guter Mensch, weil ich habe niemanden umgebracht und ich gehe in die Kirche. Das ist nicht Gottes Maßstab. Bist du vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Nur solche Menschen können Gemeinschaft mit ihm erfahren. Und so sind wir nett und so werden wir auch nie aus eigener Anstrengung und Religiosität werden, egal wie religiös oder scheinheilig wir sind. Aber in Matthäus 3, Vers 17 hat der Vater persönlich über Jesus gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Seinem perfekten, sündenlosen, heiligen Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Jesus sind, dass wir bekleidet sind mit seiner Gerechtigkeit, nicht mit unserer eigenen Selbstgerechtigkeit. Und er will uns das schenken. Er will uns seine weiße Weste schenken im Austausch gegen unsere schwarze Jacke. Er will sein sündenloses Leben mit unserem sündigen Leben tauschen, das er ans Kreuz getragen hat. Und er will uns das schenken, er will uns sein sündenloses Leben schenken, uns bekleiden mit seiner Gerechtigkeit, wenn wir nur wollen, das Geschenk annehmen wollen. Weil ein Geschenk, das du nicht auspackst, von dem hast du nichts. Es muss angenommen werden, es passiert nicht automatisch. Das habe ich früher auch nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich bin ja Christ, weil ich in die Kirche gehe. weil ich wäre kein Hamburger, weil ich zu McDonald's gehe. Das sind äußerliche Dinge. Es geht um eine persönliche Annahme, persönliche Bekehrung. Psalm 147, Vers 11, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Also wieder an unserem Glauben. Es gilt auch für uns, wenn du auf Gottes Gnade in Jesus harrst, vertraust, dann sagt Gott zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Nicht, weil du so toll bist, aber weil Jesus so wunderbar ist und weil du in ihm bist. Das ist Gottes Gnade. Lass uns in Vers 12 weiterlesen. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mir gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Wir wissen, die Erde wurde von Gott geschaffen als Ort für uns, wo wir gut leben können, in Gemeinschaft mit ihm. Und wir haben schon im Sündenfall gelesen, dass die Erde, die Schöpfung mit den Menschen gefallen ist. Und in Römer 8 lesen wir, die Schöpfung, die seufzt mit uns nach Erlösung. Also mitgehangen, mitgefangen, ne? So mitgefangen, mitgehangen, so rum. Vers 14. Mach dir eine Arche aus Gopherholz mit Zellen, sollst du die Arche machen und du sollst sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Also die Arche 135 Meter lang, 22,5 Meter breit, 13,5 Meter hoch, wenn ich das richtig gerechnet habe. Also hoch wie ein dreistöckiges Haus. Eine riesige Box. Kannst mal das nächste Bild reinmachen. Hier in Holland hat irgend so ein Freak die Arche nachgebaut. So hat die wohl so ungefähr ausgesehen. Und ich habe gelesen, die Arche, die hatte die perfekten Maße, dass sie nicht kentert. Also die musste ja nur schwimmen, die musste ja nicht irgendwo gelenkt werden oder so. Kannst auch das nächste Bild reinmachen. Also wohl ziemlich geniale Konstruktion. Vers 18, aber mit dir will ich einen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frauen, die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je zwei von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art, und von dem Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art, je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen Nahrung gebe. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Preisfrage, haben alle Tiere in die Arche gepasst? Ja, natürlich. Mein Gott sagt es. Wir wissen, alle Meereslebewesen mussten schon mal nicht rein. Die haben auch so überlebt. Und von den großen Säugetieren mussten auch nur die Babys rein eigentlich. Also ich schätze mal, der hat wahrscheinlich ein Elefantenbaby und kein Riesenelefanten, ein Dino-Baby, kein ausgewachsenes Vieh. Wissenschaftler haben das berechnet und haben gesagt, es passt und da war auch noch genug Platz fürs Essen und Futter und so weiter in der Arche. Also ihr könnt mal auf die Webseite von Wort und Wissen gehen zum Beispiel, da gibt es einen ganzen Artikel darüber. Will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber seht ihr, Vers 22, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Wow, war ein riesen Glaubensschritt. Es hat noch nie geregnet. Und er tat alles, was Gott ihm gesagt hat. Wow. 100 Jahre lang hat es nicht geregnet und er hat gebaut, gebaut, gebaut. Und während er baute, hat er gepredigt. Und er rief die bösen Menschen zur Umkehr auf. Und er warnte vor Gottes Gericht. Und er lud sie ein, mit in die Arche zu steigen. 100 Jahre lang. Ich frage mich, ob die Frau Noah ihn ab und zu mal gefragt hat, hey Schatz, bist du dir sicher, dass du vom Herrn gehört hast? Und die Leute haben gelacht und die haben gespottet. Und so geht es uns manchmal, wenn wir Gott gehorsam sind. Er hat uns nicht unbedingt ein einfaches Leben verheißen. Aber der Noah hat sich nicht abbringen lassen. Was für eine Ausdauer, was für eine Treue. Das ist ein absolutes Vorbild. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in so einer Noah-Situation bist, wenn du Gottes Reden gehört hast, in seinem Wort gelesen hast oder in deinem Herzen gehört hast, dann bleib dran, lass dich nicht entmutigen. Vertrau auf Gott, bleib treu, so wie Noah. Was Gott verheißen hat, das wird er auch vollbringen. Und was ist der Zweck von dieser Gerichtspredigt? Was ist der Zweck der Gerichtsankündigung? Habt ihr euch das jemals schon gefragt? Wenn Gott Propheten sendet, die Gericht ankündigen, was ist sein Zweck damit? Genau, die Antwort ist, dass die Menschen umkehren. In Hesekiel Kapitel 18, Vers 23, da sagt Gott, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Und ich habe gestern in meiner stillen Zeit durch Jeremia 18 gelesen und es hat gerade super gepasst. Da kündigt Gott seinem Volk Gericht an. Und er sagt, er kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, also Unheil prophezeit habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und dann sagt er zu Jesaja, und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr, siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und plane einen Anschlag gegen euch. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und bessert eure Wege und eure Taten. Das war Gottes Herz. Ja, und die Menschen nehmen Anstoß daran, dass Gott richtet, dass es die Sintflut gab und dass es die Hölle gibt. Und, ja, es gibt die Hölle, aber du musst nicht dorthin. Die ist nicht für dich geschaffen. Du kannst in die Hölle gehen, wenn du wirklich willst, aber du musst nicht. Du kannst umkehren, du kannst dem Gericht entkommen, du kannst gerettet werden. Und Gott liebt dich so sehr, dass er dich davor warnt. Er will dich retten, das ist sein Herz. Und deswegen kündigt er Gericht an, nicht um dich zu verdammen, sondern um dich zur Umkehr zu bewegen. Und in Jeremia 18, die Israeliten, die haben ihr Herz verhärtet. In Vers 12 lesen wir, sie aber sagten, es ist umsonst. Wir umkehren. Wir wollen vielmehr unseren Gedanken nachgehen, unseren Gedanken, und jeder kann nach der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln. Und dann Vers 18 lesen wir, da sagen sie, auf, lasst uns Anschläge gegen Jeremia planen. Also ihre Reaktion auf die Gerichtspredigt war, lasst uns den Propheten umbringen. Lasst uns die Stimme Gottes zum Schweigen bringen. Das ist keine gute Idee. Tu das bitte nicht. Nicht weise. Zu Hesekiel sagte der Herr in Hesekiel 33, sage zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich Gefallen habe am Tod der Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben? Aus Israel. Ich frage mich, hat Noah das gepredigt? Kehrt um, Gott hat kein Gefallen an dem Tod der Gottlosen. Und so, wenn du ein rebellisches Herz hast gegen Gott, wenn du ein ungläubiges, verstocktes Herz hast, dann kehr um, wenn du in bewusster Sünde lebst, wenn du böse Gedanken und Pläne hegst, dann kehr um. Es gibt die Arche. Es gibt den Retter. Und ich glaube, der Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, er hatte dasselbe Herz wie der Paulus, der gesagt hat, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, sein Volk, zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Und das ist auch Gottes Herz. Und wenn du an die Menschen in Grünstadt denkst und an deine Familienangehörigen, an deine Arbeitskollegen, an deine Freunde, ist es auch dein Herz. Mein Herz ist, dass sie gerettet werden. Alle Menschen sind eigentlich todkrank. Wir haben eine tödliche Krankheit, eine geistig tödliche Krankheit. Die ist Sünde. Und du hast die Medizin mit Jesus, die heilen kann, die retten kann. Wirst du sie teilen? Wir haben so eine gute Botschaft. Jesus ist das Beste, was uns je passiert ist in unserem Leben. Also lass uns anderen von ihm erzählen. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Also Gott ist absolut fair. Er macht einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Und denkt dran, die einzige Art, wie wir gerecht werden können, ist durch Jesus. Von allem reinen Vieh sollst du je sieben zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen, und von dem Vieh, das nicht rein ist, je zwei Männchen, ein Männchen und sein Weibchen. Also die reinen Tiere haben sie geopfert, deswegen haben sie noch ein paar mehr mitgenommen. Auch von den Vögeln des Himmels je sieben, ein männliches und ein weibliches, um Nachwuchs am Leben zu erhalten auf der Erde, auf der Fläche der ganzen Erde. Denn noch sieben Tage, dann lasse ich auf der Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte lang, und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm vor dem Wasser der Flut in die Arche. Also die haben vorher schon offensichtlich eine Woche lang drin gelebt, einen Glaubensschritt getan. Und dann, als es zurück in den Beginn, sind sie endgültig rein und haben dicht gemacht, oder besser gesagt, Gott hat dicht gemacht. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln, von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen je zwei zu Noah in die Arche, ein männliches und ein weibliches, wie Gott dem Noah geboten hatte. Also die mussten die Tiere nicht zusammensuchen, die kamen zu ihm. Das wäre auch stressig gewesen, gell? Also Gott bereitete einen Weg der Errettung. Einen. Der Weg war eng. Gab eine Tür in die Arche. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und vielen schmeckt das nicht. Die sagen, oh, ihr Christen, ihr seid so eng. Nee, wir sind nicht eng. Jesus ist so eng. Es ist sein Ding. Oh, es ist unfair, dass es nur einen Weg gibt. Hey, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, das ist das Wunder. Wenn wir eine Medizin finden könnten, die AIDS oder sagen wir Ebola heilen kann, dann würden die Leute nicht kommen und sagen, oh, es gibt nur einen Impfstoff, oh, das ist mir zu eng, nur einer. Nee, die Leute würden Schlange stehen, um geheilt zu werden. Und so ist es absurd, wenn Menschen sich hinstellen und sagen, was, Gott hat nur einen Weg bereitet? Hey, Gott hat einen Weg bereitet. Das ist seine Gnade. Das ist seine Liebe für dich. Gott sei Dank gibt es einen Weg. Jesus. Und es geschah nach sieben Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, also da kam Wasser von unten, so wie Geysire vielleicht. Und die Fenster des Himmels öffneten sich, es hat begonnen zu schütten, wie noch nie zuvor offensichtlich, wahrscheinlich auch wie nie danach. Und an eben diesem Tag ging Noah und Sem und Ham und Japhet, die Söhne Noahs und die Frau Noahs und die drei Frauen seiner Söhne mit ihnen in die Arche. Sie und alle Tiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen, nach ihrer Art und alle Vögel nach ihrer Art. Jeder Vogel jeglichen Gefieders. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleisch, in dem Lebensodem war. Und die hineingegangen waren, je ein männliches und ein weibliches von allem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte. Und Gott schloss hinter ihm zu. Also Gott persönlich stellte sicher, dass sie sicher waren. Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde. Gericht kommt, wenn wir nicht reagieren. Wenn wir nicht umkehren, Gericht kommt. Gott lässt sich nicht spotten, heißt es im Petrusbrief. Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde und die Wasser wuchsen und hoben die Arche empor, sodass sie sich über die Erde erhob. Und die Wasser schwollen an und wuchsen gewaltig auf der Erde und die Arche fuhr auf der Fläche des Wassers. Und die Wasser schwollen sehr, sehr an auf der Erde, sodass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. 15 Ellen darüber hinaus schwollen die Wasser an, so wurden die Berge bedeckt. Da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte, alles an Vögel und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte, und alle Menschen. Alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte. So löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Und so wurden von der Erde aus, sie wurden von der Erde aus gelöscht. Nur Noah blieb übrig. Und das, was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser schwollen an auf der Erde 150 Tage lang. Und wir haben gesehen, dass sehr viele Kulturen dieser Welt ein Zeugnis haben, noch von dieser Flut, die es gegeben hat. Und dass es auch geologische Funde gibt, die auf so eine Flutkatastrophe hinweisen. Aber das Allerwichtigste für uns ist, die Arche ist ein Bild für die Rettung, die wir in Jesus Christus haben. Die Flut ist ein Bild für die Taufe, wird uns im 1. Petrus 3 gesagt. Die Tür zur Arche steht offen. Der Weg zur Rettung steht für alle offen, auch für dich. Jesus ist für dich ganz persönlich ans Kreuz gegangen und hat ganz persönlich für deine Schuld bezahlt. Er hat die Grundlage für deine Errettung geschaffen. Aber jetzt liegt es an dir, auch einzusteigen. Und das kann dir keiner abnehmen. Das muss jeder persönlich tun. Und ich möchte dich heute Morgen, wenn es dich betrifft und du das noch nie getan hast, persönlich eingestiegen bist, persönlich Jesus angenommen hast, dich persönlich ihm anvertraut hast, dich noch nie persönlich bekehrt hast, wenn du das noch nie getan hast, möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Im Namen Jesu, lass dich retten. Das Gottes Herz erlebt dich. Die Arche steht bereit. Jesus ist bereit. Wirst du einsteigen? Wirst du Gott gehorchen? Wirst du dich Jesus anvertrauen? Wir wollen zum Abschluss noch Abendmahl feiern. Und uns das bildlich vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Und wir feiern das, was Jesus getan hat. Wir haben allen Grund. Eben, du Jesus hast, bist du ein erlöster Mensch. Und da kannst du dich freuen, wenn Gott sonst nichts in deinem Leben tun würde mehr, kannst du für ewig dankbar sein und dich freuen daran, an deiner Errettung. Und wie gesagt, wenn du diesen Schritt noch nie getan hast, überleg. Das Abendmahl ist ein Mahl für Gläubige, aber was für eine bessere Gelegenheit gäbe es, jetzt es anzunehmen und mitzufeiern und gerettet zu werden. Es ist ein einfaches Gebet, in dem du Jesus einladest, in dein Leben zu kommen, in dem du dich anvertraust. Sagst, Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Komm in mein Leben, rette mich.